Willkommen zu Entscheidendes Wissen, dem Podcast von Michelle Reimann. Informationen sind Wegweiser, die uns ans Ziel führen können oder in die Irre leiten. Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und andere sind Werkzeuge, mit denen wir verstehen können, wie genau das funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn hier gibt es entscheidendes Wissen für Alltag, Beruf und politische Nachrichten. So, willkommen zur nächsten Folge von Entscheidendes Wissen. Mein Name ist Michelle Reimann und ich darf euch begrüßen bei einem, wenn man so will, kleinen Experiment in diesem Podcast. Das erste Mal mache ich eine Miniserie. Es ist April. Für Menschen, die später zuhören, sollte ich vielleicht sagen, der April 2026. Der April ist der Monat, in dem man die Besonderheit von Neurodiversität feiert. Das machen wir jetzt auch in diesem Podcast. Das ist die zweite Folge. Heute wird es um Neurodiversität gehen, die mit Wahrnehmung zu tun hat. Autismus ist die bekannteste davon. In der vorigen Folge, wenn ihr euch das vielleicht noch anhören wollt, gibt es einen Überblick überhaupt darum, was es ist. Also zur Wahrnehmung, ich finde das hochgradig spannend, auch für Menschen, die neurodiverse Autisten, Autistinnen oder andere Neurodiversitäten in ihrem persönlichen Umfeld gar nicht haben, einmal darüber nachzudenken. Ich finde das deswegen so besonders spannend, weil ich ja als Kommunikationsberater besonders konstruktivist bin und mich besonders viel damit beschäftige, wie Menschen ihre Umgebung konstruieren und ihre Wahrnehmung dazu konstruieren. Und da ist die Beschäftigung mit Neurodiversität eine großartige Erklärungsmöglichkeit. Beginnen wir mal ganz grundsätzlich für alle von uns. Wenn wir uns durch unsere Umwelt bewegen, zum Beispiel durch eine Stadt navigieren, dann nehmen wir natürlich Informationen aus der Umwelt auf mit unseren Sinnesorganen. Wir sehen, wir hören, manchmal riechen wir die Stadt auch und orientieren uns danach, bewegen uns so durch die Stadt. Man hat im Alltag den Eindruck, dass das ziemlich objektiv ist, wie man da die Umwelt sieht, und das reicht für den Alltag auch. Aber wenn man etwas darüber nachdenkt, ist das gar nicht möglich. Eine objektive Wahrnehmung der Welt gibt es nicht, ist immer konstruiert. Und ich finde, am besten lässt sich das mit den Sinnesorganen zeigen, wenn wir etwas ansehen. Und das ist zum Beispiel so orange wie die Haare von Donald Trump, dann können wir im Alltag davon ausgehen, dass es ziemlich objektiv orange ist. Das Interessante daran ist, dass uns die meisten Säugetiere, wenn sie sprechen könnten, sofort widersprechen würden und eher in Richtung grün tippen würden. Warum? Weil die meisten Säugetiere, inklusive der meisten Primaten, nur zwei verschiedene Zäpfchen an der Rückseite ihrer Augen, ihrer Netzhäute haben und das Licht, das sie wahrnehmen, nur auf zwei verschiedene Wellenlängen untersuchen und daraus eine, wenn man so will, Grafik zusammenbauen, während wir Menschen Trichromaten sind, drei dieser Stäbchen zum Analysieren haben und Farben anders zusammenbauen können. Und das bedeutet, dass wir die Wellenlänge einer gewissen Farbe unterschiedlich in unserem Gehirn zusammenbauen. Was wir orange sehen, ist für den Großteil der Säugetiere grün. Das ist vielleicht an den Haaren von Donald Trump nicht ganz so wichtig zum Überleben. Bei einem Tiger im Dschungel sieht die Sache anders aus. Vielleicht haben sich manche schon gefragt, warum ein Raubtier, das im Grünen jagt, ausgerechnet so knallorange ist. Weil der Großteil der Beute es eben nicht orange sieht. Deswegen gibt es ja auch die Streifen im Tigerfell, um sich zu tarnen. Genauso ist es mit der Farbe in der Wahrnehmung für viele oder die meisten seiner Beutetiere. Die müssen andere Überlebensstrategien entwickeln, um Tiger erkennen zu können. Das geht vermutlich ganz stark über ihre Mustererkennung und das Erkennen von bewegten Mustern, sodass sie die Streifen auf dem Fell trotzdem in der Bewegung erkennen können. Aber weniger an der Farbe als wir Menschen. Was ist nun die wahre, objektive Darstellung der Welt in dem Gehirn eines Lebewesens? Es gibt zum Beispiel viele Vögel, die vier dieser Zäpfchen haben, die auf dem Gefieder ihrer Artgenossen andere Muster erkennen können, als wir Menschen mit unseren drei Stäbchen. Wer hat nun also das richtigere Bild vom Gefieder einer Vogelart? Nun, das vollständigere hat wohl die Tierart, die mehr Information aufnimmt, aber vollständiger heißt nicht vollständig. Keine Tierart kann überhaupt vollständige Information aufnehmen visuell. Immerhin gibt es noch Infrarotstrahlung, Ultraviolettstrahlung in Bereiche, die manche Tiere aufnehmen können und dann noch kürzere und längere Wellenlängen, die kein Tier mehr aufnehmen kann. Jede Wahrnehmung ist unvollständig. Das gilt natürlich auch für alle anderen unserer Sinne. Und was auch noch eine besondere Rolle spielt, dürfen wir nicht vergessen, es gibt viele Effekte in der Natur, die wir gar nicht wahrnehmen können. Keine Tierart, soweit wir wissen, kann Radioaktivität mit einem Sinnesorgan wahrnehmen. Es gibt sie aber trotzdem. Die Quintessenz dieser Überlegungen ist, wir haben kein wahres Bild unserer Umgebung im Kopf. Das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen ein so weit praktikables Bild, dass wir darin agieren und überleben können. Überleben können ist der evolutionär wichtige Aspekt dabei. Das reicht uns und so müssen wir unsere Sinneswahrnehmungen zunächst betrachten. Immer unvollständig, die Frage ist, sind sie viabel, also sind sie brauchbar? Und jetzt gibt es einen hochinteressanten Effekt, eine Neurodiversität, das ist die Synästhesie. Es gibt Menschen, etwa 2-4% der Bevölkerung schätzt man, die die Signale der Sinnesorgane im Kopf anders verknüpft, anders zusammenbaut als die Mehrheit. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Buchstabe eine Farbe hat. Das A ist rot und das B ist grün. Und das wird tatsächlich so wahrgenommen. Oder es kann sein, dass Zahlen räumliche Anordnungen haben. Der Fünfer steht rechts vorne und eine 4 steht links oben. Und das ist tatsächlich so wahrgenommen. Das ist im ersten Moment für mich sehr schwer vorstellbar, muss ich sagen, als jemand, der diese Organisation nicht hat. Aber das Erste ist zunächst einmal, dass es bei MRT-Tests und so weiter nachgewiesen wird, dass tatsächlich diese Gehirnregionen aktiviert werden, so wie jemand ohne Synästhesie das Zentrum im Gehirn aktiviert, das eine Farbe oder einen Ton oder eine räumliche Anordnung oder eine zeitliche Anordnung speichert. So passiert das auch in diesem Fall, aber im Zusammenhang mit anderen Auslösern. Und das ist angeboren und kann nicht geändert und abgestellt werden. Also es ist nicht erlernt. Ich kann es mir halbwegs mit einem erlernten Effekt selbst vorstellen, dass wenn ich den Ton O mit einer Form in Verbindung bringen sollte, dann wäre es vermutlich ein Kreis. Und wenn ich den Ton I mit einer Form in Verbindung bringen sollte, dann wäre es vermutlich eine gerade Linie und vielleicht noch mit einem Punkt obendrauf, weil ich das seit Jahrzehnten so miteinander kombiniere und vielleicht tatsächlich ein O vor Augen habe, wenn ich den Ton höre. Aber wie gesagt, das ist antrainiert, gelernt und nicht tatsächlich eine synaptische Verknüpfung in meinem Kopf. So ist es aber in der Synästhesie. Von den Menschen, die das haben, wird das auch nicht als unangenehm erlebt im Regelfall. Sie kennen es nicht anders. Es ist einfach eine zusätzliche Information für sie, die andere nicht haben. Keinesfalls eine störende Information. Wenn man da etwas mehr darüber nachdenkt, wird der Konstruktivismus schon sehr verwirrend, finde ich. Es ist so automatisch, dass Lichtwellen in unterschiedlicher Wellenlänge verschiedene Farben sind. Wenn man das etwas sickern lässt, hat keine Lichtwelle in dem Sinn eine Farbe. Die haben nur wir im Kopf bei der Konstruktion. Erst dann geschieht sie. Eine Schallwelle ist unterschiedlich dicke Luft, die sich durch den Raum bewegt. Die Welle ist ja noch nicht einmal ein physisches Teilchen wie ein Photon. Sie ist überhaupt nur eine schwankende Dichte von Luftteilchen und trotzdem wird sie in unserem Kopf als Ton, als Töne dargestellt, sogar so sehr, dass wir dann eine Sinfonie hören können, obwohl die Musiker und Musikerinnen nur Luftteilchen unterschiedlich dicht herumschwanken lassen im Musikvereinshaus. Damit kommen wir zur zweiten Neurodiversität, die mit Wahrnehmung zu tun hat. die hinter dem Kürzel AVWS versteckt ist, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, die schon unangenehm ist und Nachteile hat für die Betroffenen. Sie können akustische Signale nicht in der kontinuierlichen Stabilität zusammensetzen wie die Mehrheit der Bevölkerung. Sie haben dann Schwierigkeiten, solche Audiosignale, also auch Sprache, stabil im Kopf zu konstruieren. Sie können Gesprächen schwerer folgen. Überhaupt, wenn es Hintergrundgeräusche gibt, wenn es Nebengeräusche gibt, ist es für sie schwerer als für die Mehrheit von uns, den Teil des Audiosignals herauszufiltern und zusammenzubauen, der für sie gerade wichtig wäre. Wenn man das als solche Signalverarbeitung versteht, kann man sich vielleicht etwas besser darauf einlassen. Und nun, wo wir uns mit diesem Konstruktivismus schon ein bisschen beschäftigt haben und darauf eingelassen haben, möchte ich zur dritten Neurodiversität kommen, wahrscheinlich zur bekanntesten, nämlich zu Autismus, die auch mit Wahrnehmung zu tun hat, auch eine besondere Form ist, die Wahrnehmung aus der Umgebung zu strukturieren, zu konstruieren, die viele Vorteile und Nachteile hat und in dieser Kombination im Umgang mit Menschen, die, sagen wir mal, der Norm entsprechen, eher durchschnittliche Signalverarbeitungen haben, dann zu vielen, vielen Missverständnissen führt, was auch im Laufe der Zeit sicher zu einer Stigmatisierung von Autisten und Autistinnen geführt hat. Wenn man einen Schritt zurücktritt und sich diese Signalverarbeitung aus der konstruktivistischen Perspektive ansieht, ist verständlich, was da passiert. Dazu müssen wir den Begriff der Wahrnehmung auch noch ein kleines bisschen erweitern. Bis jetzt haben wir nur darüber gesprochen, wie tatsächlich physische Signale von unseren Sinnesorganen in die elektrischen Signale unserer Neuronen übersetzt werden und zum Gehirn gebracht werden und im Gehirn verknüpft und interpretiert werden. Aber bei diesem Verknüpfen und Interpretieren kommt noch eine Ebene dazu, und das ist der Kontext. Wir ordnen nicht immer dasselbe Signal aus der Umwelt vollkommen gleich ein, sondern stellen es schon in einen Kontext, um reagieren zu können. Ein antrainiertes Beispiel dafür ist das Gleichgewicht halten beim Radfahren, nachdem man es erlernt hat. Wenn man es einmal erlernt hat und man fährt, reagiert man, keine Ahnung, jede Sekunde, jede Zehntelsekunde, vielleicht noch viel schneller auf die Gleichgewichtssignale, die man bekommt. Aber man denkt nicht darüber nach, man interpretiert es nicht bewusst und nicht rational, nicht kognitiv, sondern zu dem Signal selbst ist schon hinzugefügt der Kontext, was ist eigentlich notwendig, um darauf zu reagieren und das Gleichgewicht zu halten. Ähnlich ist es in sozialen Situationen mit sozialen Signalen. Wenn man ein Gesicht beobachtet und Mimik wahrnimmt, dann kann man fast gar nicht mehr anders, als diese Mimik in einen sozialen Kontext zu stellen und zu interpretieren. Wenn man mit jemandem spricht und ein Problem mitteilt und plötzlich sinken die Mundwinkel nach unten und die Person sieht missbilligend, dann ist das nicht nur eine optische Wahrnehmung von verschiedenen Farben, von unterschiedlichen Wellenlängen, sondern dann ist das schon tatsächlich eine soziale Wahrnehmung, wird von unserem Gehirn tatsächlich schon im sozialen Kontext interpretiert und man sieht, dass man diese Person jetzt missmutig gemacht hat. Oder wenn sich die Augen weiten, dass man diese Person überrascht hat, das ist die Wahrnehmung und nicht nur das etwas größer werden der weißen Fläche rund um die Augäpfel. Warum ist das wichtig? Weil wir jetzt beim Autismus bzw. beim Autismus-Spektrum sind, dass sich dadurch auszeichnet, dass diese Menschen in der Detailverarbeitung von wahrgenommener Information stärker sind, das ausgeprägter ist, aber die automatische Integration in einen Kontext, die Zuordnung zu einem Kontext schwächer ausgeprägt ist. Wichtig auch die automatische Integration in einen Kontext, nicht dass das gar nicht möglich wäre. Mit Nachdenken über eine Situation ist das für Autisten und Autistinnen durchaus möglich. Ein, wenn man so will, bekanntes, oft diskutiertes Beispiel sind Ironie, Zynismus, Sarkasmus etc. in Dialogen. Für, viele Menschen ist es leicht einzuordnen, wenn jemand sagt, na, das war ja jetzt großartig und das Gegenteil davon meint. Das ist auch logisch, dass das für viele Menschen leicht einzuordnen ist. Nur deswegen kann man mit einem solchen Sarkasmus überhaupt einen solchen Satz sagen, sonst wäre das ja nicht sinnvoll. Man sagt das Gegenteil von dem, was man meint, belegt es mit einer zum Beispiel besonderen Tonfarbe oder Betonung und so ist in dieser Situation aus dem Kontext zu erschließen, dass man das Gegenteil meint. Wenn diese Kontextintegration, der Zusammenhang zwischen der Betonung und dem Ausgesagten zusätzlich und so weiter, alles weniger leicht automatisch zusammengefasst werden kann, dann ist die Ironie schwerer zu erkennen oder der Sarkasmus schwerer zu erkennen. Und genau das kann Menschen im Autismus-Spektrum leicht passieren. Das heißt eben umgekehrt nicht, dass sie nicht darüber nachdenken können und dann durchaus auf eine rationale Art und Weise erkennen können, dass das jetzt vermutlich sarkastisch gemeint war. Ich kenne übrigens auch genug Menschen, die nicht im Spektrum sind und mit klugem Sarkasmus ihre Probleme haben. Das ist nicht nur dort der Fall. Und das erklärt jetzt auch, warum ich den Begriff oder warum man den Begriff Autismus-Spektrum inzwischen verwendet, weil es nicht eine, wie bei einer Schwelle ist, über die man schreitet und eine Schwarz-Weiß-Trennung ab dieser Schwelle stattfindet, ob man Autist ist oder nicht. Bei der Synästhesie ist es mehr oder weniger so, entweder man verknüpft einen Buchstaben mit einer Farbe oder man tut es nicht. Beim Autismus ist es eine, wenn man so will, unscharfe Grenze, die dann nur zu ziehen ist, wie weit, wie gut man Einzelinformationen in einen Kontext integrieren kann. Und diese Grenze wird bei Diagnosen, zum Beispiel bei Tests, ermittelt. Da ist jede dieser Grenzen, die festgelegt ist, wohl medizinisch geprüft bei einem guten Test, tausendmal festgelegt und diskutiert und sonst etwas, aber es ist dennoch eine festgelegte Grenze. Ich habe solche Tests mehrfach gemacht, habe ich schon in der vorigen Folge erzählt. Ich kann das nur empfehlen, das ist hochgradig spannend. Es gibt einige davon im Internet, an denen erkennt man dann auch, dass die Fragestellungen unterschiedlich sind, dass die Punktesysteme unterschiedlich sind, dass man unterschiedlich nahe an die Autismusgrenze herankommt. Vielleicht werden manche auch bei dem einen Test darüber kommen, beim anderen darunter bleiben. Jedenfalls hochgradig spannend. Ich kann das nur empfehlen, das einmal zu versuchen. Weil diese Grenze des Spektrums so unscharf ist, ist es auch schwieriger als bei anderen Neurodiversitäten festzuhalten, wie es ganz sicher, wie Autismus ganz sicher zu erkennen ist, welches Merkmal man bei jemandem ganz sicher antreffen wird, wenn er oder sie Autistin ist. Aber dieser Zusammenhang zwischen Muster- und Detailbeobachtung, Musterintegration, Kontextintegration und Detailbeobachtung ist wohl das Hauptmerkmal. Und aus dem ergeben sich dann im Alltag oft Verhaltensweisen, die mehr mit Autismus in Verbindung gebracht werden. Es ist zum Beispiel vor allem bei Kindern und Jugendlichen noch so, dass sie dadurch, dass sie den Kontext in einer sozialen Interaktion schlecht einordnen können, davor oft zurückschrecken, ungern in unbekannte soziale Situationen gehen, ungern in Gesprächen zum Beispiel Blickkontakt aufrecht halten und vor allem ungern in unbekannten Situationen sind, in denen ihre Routinen ihnen nicht den Kontext geben, wie sie umzugehen damit haben. Also jede Veränderung, die außerhalb des bekannten Verhaltensmusters ist, jede Veränderung, die außerhalb des bekannten und erlernten Kontextes steht, kann dann ein Problem sein, weil das Selbsterkennen, das Selbstfinden des Kontextes und wie man sich dann in diesem richtig verhält, die Schwierigkeit ist, weil diese Jugendlichen schon gelernt haben, dass das ihre Schwierigkeit ist und sie sich damit schwer tun und deswegen schrecken sie vor solchen Situationen oft zurück, was für ihr Gegenüber dann mehr wie eine soziale Diversität wirkt, als wie eine in der Wahrnehmung, aber dort liegt die Besonderheit und die, wenn man so will, Abweichung von der Norm. In der Wahrnehmung der Information, die Verarbeitung, also wie man dann sozial darauf reagiert, resultiert aus dieser anderen Wahrnehmung. Und nach dem Kontext erlernt werden kann, erlernt werden muss, wenn er nicht automatisch gebildet wird, ist es gerade bei Jugendlichen, die in die Welt der Erwachsenen sozusagen übertreten und neu lernen müssen, hier eine schwierige Situation. Die Mimik, die Gestik, der Tonfall, Ironie, implizite Hinweise, die gegeben werden, implizites Voraussetzen von gewissen Verhaltensformen, die bei Erwachsenen vielleicht anders erwartet werden als bei Kindern, sind, solange sie noch neu und unerwartet sind, eben ein Problem, weil sie noch nicht die neuen Routinen sind und noch nicht zur neuen Ruhe führen. Das bleibt, oder einiges davon bleibt dann natürlich auch bei Erwachsenen immer wieder erkennbar, zumindest wenn man es weiß. Es ist eine Sache, Ironie oder Informationen zwischen den Zeilen lesen zu können und darüber nachzudenken, wie das gemeint sein könnte. Und nochmal eine andere Sache, das selbst zu lernen und selbst anzuwenden, selbst ironisch zu sein oder zynisch zu sein in einer richtigen Art und Weise, wenn man so will, in einer sozial akzeptierten Art und Weise, weil man es eben nicht automatisch macht. Solche Menschen sind dann oft besonders präzise, besonders sachlich, auch besonders direkt, verstehen in Konflikten manchmal nicht, warum eine direkte, ehrliche Aussprache des vorliegenden Sachverhaltes jetzt für die Gegenüberseite so ein Problem ist. Alle sagen immer, man soll ehrliches Feedback geben, dann gibt man ehrliches Feedback und dann ist das unhöflich. Das ist eine Situation, die Autistinnen, Autisten wohl öfter passiert. Unhöflich werden sie auch manchmal wahrgenommen, weil sie informelle Regeln nicht so schnell automatisch erkennen wie andere. Wenn sich in der Gruppendynamik eine informelle Regel herausbildet, können Menschen im Autismus-Spektrum oft die Letzten sein, die sie verstehen und bis dorthin quasi dagegen verstoßen. Im Smalltalk, in der Gruppe tun sie sich schwer. Aber da sind wir bis jetzt zu sehr in einer defizitorientierten Beschreibung, wenn auch ehrlich und direkt. Aber es gibt viele positive Aspekte. Die Detailgenauigkeit, mit der Autistinnen, Autisten, Menschen im Spektrum auf Sachverhalte schauen können, ohne sofort einen Kontext zu bilden und ohne es sofort unscharf zu machen, jeden einzelnen Handgriff analysieren zu können, bei einem Muster ganz genau Details erkennen zu können. Zum Beispiel, wenn man jemandem ein schwarz-weißes Kachelmuster zeigt, werden sehr viele Menschen darauf sagen, ja, das ist ein Schachbrettmuster und dieses Muster nur wiedergeben können. Autistinnen können mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit sagen, das ist ein 6x6, ein echtes 8x8 Schachbrett oder ein 9x9 Schachbrett. Und beim 9x9 Schachbrett sind die Eckfelder immer gleich im Gegensatz zum 8x8 beim Schach. Das sind Dinge, die Autistinnen in dieser Detailgenauigkeit viel schneller, viel stärker auffallen. Das ist mir zum Beispiel bei diesen Autismus-Tests aufgefallen, dass ich genau bei diesem Aspekt leichte Ansätze habe und Muster zuerst im Detail durchsehe und sofort versuche, die rationale Regel dazu zu finden, damit ich dann das Muster verstehe und einordnen kann, aber dass das ein rationaler Aspekt ist. Also so etwas, wie ich sehe beim Schachbrettmuster zuerst einmal auf die vier Eckpunkte, ob sie die gleiche Farbe oder unterschiedliche Farbe haben, dann weiß ich, ob es eine gerade Anzahl oder eine ungerade Anzahl von Feldern ist, ist ein so rationaler Vorgang, dass er schon fast einem autistischen Muster entspricht. In meiner Lieblingssauna gibt es 5 Duschen in einer Linie nebeneinander. Jede davon hat links einen Haken für das Handtuch. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass der Großteil der Menschen das noch nicht beobachtet hat und beim Betreten der Dusche das Handtuch entweder rechts oder links hinhängt und damit das Muster vollkommen durcheinander bringt und manche Menschen dann keinen Haken für ihr Handtuch haben. Das ist natürlich vollkommen irrelevant, aber wir haben hier einen Podcast namens Entscheidendes Wissen und es ist hochgradig spannend, das eigene entscheidende Wissen und seine Verarbeitung zu überprüfen. Ich kann euch nur sagen, die Autismus-Tests im Internet sind wirklich spannend, um sich selbst zu reflektieren. Ich habe das erste Mal eine Erklärung für mein nerdiges Verhalten in der Sauna, die mich so zufriedenstellt, dass ich mir nicht nur seltsam vorkomme und weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die so agieren. Immerhin sind rund 1% der Bevölkerung im Autismus-Spektrum und dann gibt es auch noch Menschen wie mich, die nicht im Spektrum sind und genauso agieren. Wir sind also sehr viele. Passt also auf, wo ihr eure Handtücher hinhängt. Vielleicht übernehmen wir mal die Weltherrschaft. Aber jetzt Scherz beiseite. Ich finde das tatsächlich spannend und wenn man es so ansieht, ist Autismus als Defizit zu definieren vollkommen falsch. Die Frage ist doch im alltäglichen Umgang, insbesondere in Unternehmen, in Firmen und anderen Organisationen, wie man diese Stärken nutzen kann. In der Detailgenauigkeit, im Systemdenken und dann auch zusammenhängend in der Ausdauer bei komplexen Themen können solche Menschen, solche, wenn man so will, Nerds, geborene Nerds, perfekt eingesetzt werden. Für Analyseaufgaben, Qualitätskontrollen etc. liegt es auf der Hand, dass genau das perfekt ist. Und in anderen, eben vor allem sozialen Kontexten, muss man dann auf das umgekehrte Denken, auf die umgekehrte Wahrnehmung Rücksicht nehmen. Besonders klare Abläufe, besonders strukturierte Prozesse, die vorhersehbar sind, transparent gemachte Ziele, wo nichts implizit ungesagt bleibt, was man auch andenken und mitmachen sollte, sind wichtig. Es hilft, die Reizumgebung zu berücksichtigen. Je weniger Reize man wahrnimmt, desto weniger muss man sich fragen, was davon denn wichtig sein könnte und ausgefiltert werden muss. Also Lärm reduzieren, visuelle Reize reduzieren, Rückzugsräume zum Nachdenken schaffen. Das alles hilft. Es kann auch wirklich erleichtert sein, ganz klare Anweisungen geben zu können und davon auszugehen, dass die ganz klar so verstanden werden. Das ist doch auch eine Qualität. Man muss dann halt aushalten, dass das Feedback auch ganz klar und deutlich gegeben wird, so wie wir es davor besprochen haben, dass direkte Aussagen keine Kritik, keine Unhöflichkeit sind, muss man dann eben in diesem Umgang auch von vornherein mitdenken und selbst reflektieren, wenn man der Mehrheitsbevölkerung angehört. Wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt ein spannender Überblick über Neurodiversitäten, die mit der Wahrnehmung zu tun haben, während wir durch unseren sozialen Raum navigieren. In der nächsten Folge geht es jetzt um Neurodiversität, die mit dem Filtern der Informationen zusammenhängt. Also wie konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Thema? Da ist ganz besonders ADHS das Thema und auch hier gibt es für alle Nicht-Neurodiversen einiges zu lernen über die eigene Verarbeitung von entscheidendem Wissen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge in ein paar Tagen wieder dran. Bis dahin, tschüss, euer Michel Reimann.